Und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit Folge Nummer 93 des Wilhelms, Folge 49 des Velo Race und dem dementsprechenden Anlass sehr schön gekleideten Chris. Guten Abend zum Bodensee.
Hallo, zurück nach Köln. Wir müssen uns heute ein bisschen sputen. Ich habe nicht so viel Zeit. Nachher kommt Dschungelcamp, das will ich gucken.
Um Gottes Willen. Ich möchte hier eine Stellenanzeige aufgeben. Wir suchen einen Podcaster, der sich ein bisschen mit dem Profisport auskennt. Der Chris hat die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt, vor allen Dingen in Bezug auf sein Gedächtnis. Aber dafür hatten sich gerade charakterliche Defizite aufgetan, die wirklich, wirklich, wirklich schlimm sind. Aber wir wollen jetzt nicht das Dschungelcamp diskutieren. Hast dich komplett aus dem Konzept gebracht.
Das wird jetzt schwierig, aber ich kann es vielleicht überbrücken. In allererster Linie möchte ich dir jetzt auch nochmal persönlich zum Geburtstag gratulieren. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der gute Christian aus Köln hatte vor einiger Zeit Geburtstag. Und es ist nicht irgendein Geburtstag gewesen. Nein,
der 100.
Der Christian hat jetzt ein nahezu biblisches Alter erreicht. Der Christian ist 40 geworden. Also wenn wir jetzt hier mehrere wären, die jetzt mitsenden würden, könnten wir singen. Da ich jetzt der Einzige bin, der singen würde, lasse ich das mal lieber.
Danke. Danke, dass du jetzt auch, jetzt bin ich noch mehr aus dem Konzept gebracht. Super. Oh. Ja, es läuft nicht.
Ja, wenn man Malzbier trinkt, läuft es natürlich nicht.
Ja, das mag sein. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Glückwünsche, die ich auf verschiedenste Arten bekommen habe, von Hörern auch. Wenn ich mal auf irgendeinem sozialen Kanal nicht sofort antworte oder mich bedanke oder sonst etwas, das liegt einfach daran, dass ich die unterschiedlich stark nutze. Und da, ich kriege das dann irgendwie schon mit, aber ja, und so weiter. Aber wollen wir jetzt einfach, ich habe am Dienstag war es. Ich habe auch wirklich an dem Tag selber Business as usual, so viel wie möglich, wie sonst auch immer, weil mir Geburtstage auch nicht mehr so viel bedeuten irgendwie. Du feierst, ja, okay.
Ich feiere regelmäßig, aber ich verstehe das natürlich, wenn man schon so viele Geburtstage erlebt hat, dass es natürlich nichts Besonderes mehr ist. Ne? Also da bin ich doch froh, dass ich da noch ein paar Tage jünger bin.
Ja, aber solange ich noch schneller Rad fahre als du, ist mir das egal.
Was heißt hier noch? Also das tust du seit Jahren schon nicht mehr, lieber Christian.
Quod erat demonstrandum, oder wie man dann auch im Griechischen sagt, hic rhodos hic salta, mein großer Freund. Kommen wir einfach zum Radsport. Das ist viel wichtiger und viel schöner. Kurze Ankündigung zu einer Geschichte, von der wir selber, der eine überhaupt null, gar kein bisschen Ahnung hat. Und der andere zumindest weiß, um was es da geht. Am kommenden Wochenende sind die Cyclocross World Championships, also die Weltmeisterschaften im Cyclocross. Ist so eine Sportart, die ich gerne mal in Ruhe ausprobieren würde, mit einem anständigen Crossrad, was mir nicht zur Verfügung steht, von der ich viel zu wenig Ahnung habe, aber deren die Leistung der Athleten ich sehr bewundere.
Ja, also die brauchen auch verdammt gutes Shampoo oder Seife oder generell sämtliche Utensilien, die zum Reinigen der Körperoberfläche da wirklich geeignet sind. Weil da gibt's ja regelmäßig Bilder, da denkt man sich, ohne Scheiß, wo habt ihr euch rumgetrieben? Also gerade wenn es da noch regnet oder so auf Schlammbahnen, bahnen die sich da ihren Weg. Also großen Respekt. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, vielleicht werde ich das irgendwann tun, aber mir reicht aktuell schon der Schnee draußen.
Ja, nee, ich bin auch kein Schlechtwetterfahrer und Dreck sagt mir auch nicht zu. Und für mich ist das, ich würde es gerne einmal testen. Ich glaube, man kann die Leistung der Sportler irgendwie, die sind so total irreal für mich, aber ich kann auch nicht die Leistung, also ich kann mich, das ist immer so ein bisschen für mich wie, man kann jetzt so die Leistung eines 400-Meter-Läufers oder eines 1500-Meter-Läufers oder 5000-Meter-Läufers, kann man so erahnen, weil man diese Strecken vielleicht auch mal selber gelaufen ist. Aber es gibt ja auch so Crossläufe und das finde ich auch so unvergleichbar, weil ich kann nicht einschätzen, so ein 5000-Meter-Querfeld einrennen, das ist so eine Leistung, die kann ich einfach nicht beurteilen, weil ich das noch nie gemacht habe in der Form. Und deswegen fällt mir das immer fair. Ich habe da nur meine allergrößte Hochachtung vor, was die machen. Und es ist halt eine eigene Disziplin des Radsports. Aber genauso wie Kunstradfahren oder, wie heißt das, Fahrradball? Oder was gibt's noch? Radball, genau.
Ich glaube einfach, dass es eine ganz andere geistige Anforderung darstellt. Weil jetzt so beim Radfahren, dann fährt man da wirklich in seinem Trott da teilweise Kilometer für Kilometer und da ist man ja wirklich in jeder Kurve, muss man sich wirklich enorm konzentrieren, ob da jetzt eine Pfütze ist, ob da, wie tief da jetzt ein Schlammloch ist, und, um da einfach auch permanent dann wirklich auf dem Rad zu bleiben. Also auch beim Crosslauf ist ja auch so, wenn man jetzt auf der Tatanbahn jetzt seine 10 Runden beispielsweise läuft und oder seine 12 Runden, um da einigermaßen diese 5000 Meter da zu schaffen. Ich glaube, da kann man sich auch in so ein bisschen in so eine Trance-Situation reinlaufen. Das geht, glaube ich, beim Crosslauf nicht, weil dann immer mal wieder ein Hindernis ansteht oder man, ja, immer mal wieder eine Abwechslung. Das macht
die Tragepassagen, die auch eine ganz andere Belastung dann wieder für den Körper mit sich bringen.
Wie bitte, was für eine Belastung, die?
Ja, die Tragepassagen. Die Passagen, wo man Treppen hochläuft mit dem Fahrrad geschultert, zum Beispiel.
Ja.
Oder auch wie diese Tragepassagen, die von Fahrrad, besonders talentierte Fahrer, können ja auch solche Passagen im Bunnyhop hochspringen und so weiter. Das sind halt Sachen, die für mich unvorstellbar. Und ich hatten wir die Diskussion oder hatte ich die mit dem Markus, dass die Mountainbiker, nee, das hatten wir beim letzten Mal, Mountainbiker, die motorisch geschickteren Fahrer sind im Vergleich zum Straßenfahrer. Vielleicht sind die Crosser da in der Hinsicht dann auch die komplettesten aller Fahrer. Ne, dass sie sowohl die einen Elemente des Mountainbikens als auch die anderen Elemente des Straßenrads irgendwie so in sich vereinen müssen.
Also wir aus dem Chat haben jetzt auch gerade noch eine Nachricht. Stiba, letztes Jahr war schon krass, ja. Stiba ist ja einer, der den Spagat da noch relativ gut hinkriegt. Also der hat jetzt letztes Jahr bei der Eneco-Tour, ist er sehr stark reingekommen, ist dann leider gestürzt. Hat auch bei Paris-Roubaix schon gezeigt, dass er da auch auf der Straße, gut, Paris-Roubaix ist jetzt nicht unbedingt das reine Straßenrennen, ja, aber da hat er schon gezeigt, dass er auch mit den Spezialisten, möchte ich fast sagen, super mithalten kann. Und er ist jetzt mittlerweile auch auf Niveau, dass er auch bei Profi-Radrennen wirklich im Rennradsportbereich, der wirklich auf allerhöchstem Niveau fährt. Und er ist letztes Jahr da wieder gestartet und hat, meine ich, sogar gewonnen. Mhm.
Weiß ich viel zu wenig drüber. Also da.
Das ist dann doch, also da muss man dann natürlich auch immer gucken, okay, hey, wie kriegt er den Spagat hin jetzt im Winter, der wirklich sich schon absolut auf Augenhöhe zu messen und dann weiterhin dennoch die Ziele seines Teams da zu verfolgen, zumal gut, in einem belgischen Team bei Patrick Lefebvre hat er es wahrscheinlich noch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen einfacher, weil da vielleicht eher noch das Verständnis da ist.
Die Belgier haben ja die größte Affinität zum Crosssport im Vergleich zu anderen Nationen. Ich glaube, in Spanien brauchst du niemanden mit dem Crosssport kommen.
Ja, die würden sterben. Also Valverde wird in die erste Pfütze reinfahren und danach würden zwei über ihn drüber fahren und danach wäre der Schlamm drüber und keiner wird mehr drüber reden. Also
Valverde wird gar nicht erst an den Start gehen, sondern würde vorher sich schon mit belgischem Bier und belgischen Frauen amüsieren. Machen wir uns nichts vor.
Das weiß ich nicht, aber er hat sich schwer genug getan bei der Kopfsteinpflaster-Etappe bei der Tour, von daher.
Es kann sein, dass es nicht ganz falsch ist.
Ich glaube, der einzige spanische Fahrer, der jetzt sich wirklich da ein bisschen wohl hätte fühlen können, wäre dann vielleicht wirklich Fletcher gewesen, der ja auch immer diese Kopfsteinpflaster-Rennen da wirklich geliebt hat. Und ich glaube, da muss man auch ja die Bereitschaft zeigen, sich überhaupt drauf einzulassen. Ich glaube, viele sagen erstmal, nee, muss nicht unbedingt sein. Ich fahre lieber am Strand und esse danach ein Eis und dann, ja.
Also, wir verlinken mal den Kanal der UCI, wo am kommenden Wochenende das Rennen noch anscheinend live übertragen wird oder live gebroadcastet oder wie auch immer man es nennen mag. Wird. Könnt ihr euch anschauen, wenn ich am Samstag, Sonntag die Zeit finde, werde ich bestimmt mal reinschauen, um diesen Athleten ein bisschen zu würdigen. Tolle Leistung und ja, da, wie gesagt, wir wissen zu wenig, um uns da wirklich qualifiziert zu äußern. Da können wir noch nicht mal den Anschein erwecken, wir hatten Ahnung. Deswegen lassen wir das ein bisschen außen vor. Aktuell, jetzt mal so, Die Saison fängt ja jetzt quasi an, ne? Und wir wollen jetzt mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen, was so die letzten Tage passiert ist, was aktuell passiert und was den nächsten Tag ansteht, und zusätzlich am Ende nochmal kurz zumindest das versprochene Thema anschneiden. Welche Teams gibt es und in welche Kategorie gehören die? Und diese Kategorisierung der UCI mal ein bisschen aufdröseln, dass da vielleicht ein kleines bisschen mehr Verständnis reinkommt. Auch ich habe wieder was gelernt dabei. Und fangen wir mal an mit den Rennen von heute. Für die, die es nicht kennen, so auf dem europäischen Markt, der europäische Rennzirkus startet traditionell in den letzten Jahren immer auf Mallorca. Und zwar immer so um das letzte Januarwochenende und die Woche davor. Ist das so richtig? War das in den letzten Jahren auch so? Ich glaube schon, oder?
Also jetzt der erste richtig dicke Zonk. Nein, also die Mallorca Challenge war in den letzten Jahren oftmals erste Februarwoche, teilweise sogar zweite. Ach. Das traditionelle erste Rennen in Europa war ich immer der Grand Prix Cyclist Marseillais.
Was?
Ist Tatsache, die europäische Saison hat bis jetzt meistens in Frankreich stattgefunden. Die Premiere. Jetzt wurde die Mallorca Challenge ein paar Tage nach vorne gerückt.
Das kontrolliere ich jetzt erstmal hier.
Und deshalb, also ich war selbst zweimal auf Mallorca und da war ich im Februar, also das weiß ich mit Sicherheit.
Ja, das zweifle ich auch in keinster Weise an, aber dieses französische Rennen, das ist doch gelogen.
Je länger du dir Gedanken machst, umso peinlicher wird dann die Ernüchterung.
Stimmt, Grand Prix Cycliste Le Marseillais ist am 1. Februar, hast du vollkommen recht. Und dann haben sie es dieses Jahr mal, ja, wie schon jede, in anderen Jahren war natürlich der Grand Prix Cycliste Le Marseillais das erste Rennen, okay, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ist ja auch nur ein Rennen der Europa-Tour, womit wir dann nachher das nochmal weiter erklären wollen. Kommen wir zurück zur Malle-Challenge. Ballermann-Challenge, genau. Wir nennen es jetzt Ballermann-Challenge. Auch ein Rennen der Europa-Tour. Hat heute angefangen?
Ja. Also es wurde ja vor einigen Jahren wurde das zu einem Viertagesrennen umgestaltet. Früher waren es 5 Tage. Früher gab es auch mal eine offizielle Gesamtwertung. Die gibt's seit einigen Jahren schon nicht mehr. Also es ist wirklich so eine Challenge, bei der jedes Team jeden Tag andere Fahrer auch an den Start bringen kann. Mhm. Das macht es für viele Teams recht interessant, weil man sagen kann, okay, gut, zu den Sprinter-Etappen bringe ich die Sprinter mit, zu den Bergetappen vielleicht die eher bergfesteren Fahrer. Und kein Fahrer muss sich da jetzt 4 Tage da wirklich am Stück vielleicht quälen. Auch wenn es jetzt keine Qual ist, sondern eher so nettes Stell-Dich-Ein. In den letzten Jahren war bei der Mallorca-Challenge traditionell die erste Etappe die Trofeo Palma. Man kann sich das so vorstellen, die Hafenpromenade in Palma, das sind so 5-6 Kilometer, ist sie etwa lang, und da ging es dann 8 oder 10 Runden die Hafenpromenade rauf und runter, bis es am Ende einen Sprint gab. Das fand schon damals oder schon, meine ich, schon immer sonntags statt, ist auch auf dem Termin am Sonntag geblieben, lediglich die 3 anderen Etappen wurden vorgezogen. Heute war jetzt eine Etappe mit einer Sprintankunft, konnte man vorher schon erwarten. Und da hat Matteo Pilucci hat da gewonnen.
Fahrer eben, ich hatte eben den Link und ich habe ihn jetzt verdingst, ich Idiot.
IAM Cycling.
Genau. Nicht aus der ersten. Bevor ich mich hier jetzt im Kopf und Kragen rede. Wo haben wir denn den Link zur Mallorca Challenge? Ich weiß noch, zweiter war ein Neuling vom Team Sky.
Ja, Neuling ist jetzt aber auch krass ausgedrückt. Also den Namen kennt man natürlich schon länger und er hat auch schon einiges erreicht. Ist natürlich ein Neuzugang.
Neuzugang, meinte ich natürlich. Boah, ich bin heute, ich habe mich, glaube ich, kurz vor der Sendung zu sehr aufgeregt. Es bekommt der Sendung nicht gut. Und ich muss jetzt auch mal kurz nochmal sagen, dass diese spanischen Seiten von irgendwelchen Rundfahrten immer ein dermaßener Haufen Dreck ist. Habe ich das nicht letztes Mal auch schon mich so aufgeregt?
Naja gut, ich schaue mir beispielsweise die Ergebnisliste jetzt gar nicht auf der spanischen Homepage an.
Ja, aber das will ich doch. Ich will doch die Strecke mir anschauen können auf der Seite. Ich möchte mir das Profil der Strecke anschauen und das möchte ich mir alles bitte auf der Seite des ja, ich sag schon fast Herstellers, auf der Seite des Veranstalters angucken und da ist wirklich ein Haufen Müll. Es ist noch nicht mal auf Englisch, es ist in keinster Weise irgendwo ersichtlich, was wo ist. Und das ist doch ein Graus. Ich finde, wir sollten bald mal dazu übergehen, nur noch Rennen zu besprechen, wo zumindest die Homepage so ordentlich Material hergibt, dass man sich die Sachen, dass man die Sachen besprechen kann. Verkackt nochmal. Da gucke ich mich ein Bild, das Wichtigste im Header, nämlich ein Bild mit irgendwie 20 Helfern und Polizisten und sonst wem, die alle mitgemacht haben. Und das ist dann die Information, die ich habe. Es tut mir auch sehr, sehr leid, wenn ich kein Spanisch spreche, aber wo waren wir stehen geblieben?
Ja, fast tragisch, dass du kein Spanisch sprichst, ne? Man sollte eigentlich meinen, dass gerade auf Mallorca eher Deutsch gesprochen wird. Allerdings wohl weit gefehlt.
Schlimm genug. Ich verstehe ja genug Spanisch, um mich zu unterhalten vielleicht, aber nicht genug Spanisch, um die Seite hier zu lesen. Wurscht. Also, gewonnen hat, wiederholt, sagt
man. Matteo Pelucci, also ich bin mit der italienischen Aussprache jetzt
Pelucci, nicht
vertraut. Pelucci hört sich auf jeden Fall. Ja, ein bisschen schöner an als Pelucci. Auf der anderen Seite hieß es ja auch Petacchi und nicht Petacchi. Petacchi hätte natürlich dann...
Petacchi hätte besser gepasst
zu Valverde. Petacchi hätte natürlich, ja, und vielleicht auch, ja, das auch. Ja. Ich habe gerade das Bild von wie heißt er, von Bully Herbig, Apa Hachi oder...
Nee, ich finde Petacchi. Also Greipel hat's. Also es waren ja, um mal ein bisschen so ein paar Namen hier in die Runde zu werfen. André Greipel war. Also es war ja eine Sprintankunft heute. Und es waren ja durchaus auch Leute dabei, wo man gedacht hätte, okay, so ein André Greipel hätte mal was machen können oder hätte was machen können. Andererseits denke ich immer gerade diese Ballermann-Challenge da. Das heißt ja jetzt noch gar nichts, oder? Hat dieses Rennen, was für einen Wert hat das Rennen? Ich sehe das ja immer so ein bisschen, also wenn mich jemand mal, zuletzt hat mich jemand gefragt, der weniger mit Radsport zu tun hat, was ist eigentlich diese Mallorca-Challenge? Da habe ich gesagt, nun gut, das ist jetzt ein bisschen ein verschärftes Training unter Rennbedingungen. Also wer da gewinnt, der freut sich, aber das sind auch Leute aus der ersten, zweiten, nicht unbedingt aus der ersten Reihe, sondern vielleicht auch mal jemand aus der zweiten Reihe. Okay, ein Rojas von Movistar ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die zweite Reihe, aber wer da nicht gewinnt, ist jetzt auch, geht abends auch nicht trauriger ins Bett, oder? Also das ist so.
Also ich sag mal so, ein Pelucci, Pelucci kennt man auf jeden Fall. Also der hat letztes Jahr, meine ich, eine Etappe auch bei Tirreno Adriatico gewonnen. Elia Viviani hat auch schon Top-Platzierungen beim Giro geholt. Rojas, ja, dass er auf dem Podium landet, war jetzt nicht zu erwarten. Aber so Buhani ist schon absoluter Topmann. André Greipel, Topmann, Brian Cockart, Topmann, also da sind schon gute Leute dabei gewesen. Allerdings muss ich dir recht geben, das ist jetzt kein Rennen, wo es jetzt wirklich um alles geht. Ich glaube zwar schon, dass jeder versucht, auch mit seiner aktuellen Verfassung jetzt in so einem Sprintfinale das Maximale rauszuholen, aber ich glaube, keiner wird danach verbissen sagen, ja gut, alles scheiße, alles verkackt. Sondern ich glaube, da wird danach dann eher ein Eimer Sangria geschlürft und dann wird zusammen am Lagerfeuer werden noch Lieder gesungen. Also das ist wirklich sowas, ja, jetzt treffen wir uns alle mal wieder auf europäischem Boden. Die Zuschauer sind noch alle entspannt, das Rennen ist entspannt. Also das ist eine schöne Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen wirklich in die Saison zu starten.
Und was man auch, denke ich, an dem Punkt mal ganz eindeutig sagen muss, so eine Sprintankunft ist, finde ich, auch dann immer noch sehr, sehr zu unterscheiden im Vergleich zu einer Bergankunft. Aus einem ganz einfachen Grund. Angenommen, in einem Feld von 200 Fahrern gibt es am Ende vielleicht so 4, 5, 6, 7, 8 Bergfahrer, die vielleicht eine Bergankunft gewinnen können. Das ist mit keinem großen Risiko verbunden. Die können einfach alle am Ende reinhalten und die Straße ist breit genug und bei einer Bergankunft gibt es kein Risiko für die Fahrer, außer einer fällt links oder rechts runter in die Schlucht beim Bergauffahren. Aber dann, dann hätte er eh sich einen anderen Sport aussuchen müssen. Aber bei einer Sprintankunft, es ist nun mal am Ende, machen wir uns nichts vor, auch bei so einer Ankunft mit einem Risiko verbunden. Heute gab es wohl kurz vor dem Ziel auch einen Sturz und bei so einem unbedeutenden Ereignis möchte natürlich auch keiner sich vielleicht schon die Vorbereitung kaputt machen, indem er einfach blöd fällt, sich Schlüsselbein bricht oder sonst irgendwas in der Richtung passiert. Und deswegen fährt man da natürlich auch immer, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber da hält man vielleicht auch nicht das letzte bisschen rein, als wenn man gerade am Champs-Élysées bei der letzten Umrundung im Tour de France-Finale ist. Das muss man vielleicht bei den Sprintern auch mal so sagen, dass sich da dieser Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Ankünften.
Ja, also ich glaube nicht, dass man bei so einer Ankunft den Renshaw macht und mit seinem Helm den Helm des Gegners da wegrammt. Das macht man da jetzt nicht, aber gut, dass du es ansprichst. Also Rojas, der heute Dritter wurde, ich meine 2008 bei der Trofeo Inca, als ich vor Ort war, damals gab es noch so eine Art inoffizielle Gesamtwertung. Da gab es den Kampf zwischen Rojas und Philipp Gilbert. Mhm. Und bei einer Ankunft hat es dann Rojas wirklich richtig in die Zäune gelegt im Sprint. Und er hat sich auch richtig schwer verletzt und war mit, ich weiß gar nicht, ob das dann, es war was mit der Schulter, ob er dann Schulterbruch hat oder so. Der ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang ausgefallen.
Und das ist so eine Veranstaltung einfach kein Wert.
Ja gut, also damals war es, meine ich, noch war da noch Illes Balears, vielleicht sogar noch Co-Sponsor? Ich bin mir jetzt gar nicht genau sicher.
Also, es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt immer noch in irgendeiner Form sind, Aldi, weil auf der Homepage sie in sehr prominenter Position auftauchen.
Nee, ich meine, ja, auf der Homepage, klar, Illes Balears, das ist ja Mallorca, also
ja.
Unter anderem. Ich meine, das Team Movistar war ja mal das Team Illes Balears und spanisches Team, noch dazu der Sponsor, dass man da vielleicht eher sagt, man riskiert mal was. Rojas war damals auch noch ein junger Mann, der war da 22, da ist man vielleicht dann eher noch ambitionierter, so ein Rennen dann auch zu gewinnen und vielleicht riskiert man dann auch noch ein bisschen mehr. Mhm.
Gut, zum Glück heute bei dem Sturz scheint, wie ich es, also ich hätte jetzt von keinen schlimmeren Übersetzungen, Verletzungen mitbekommen. Insofern alles ganz gut ausgegangen. Die nächsten Tage, wir haben schon gesagt, bis Sonntag geht es, also noch 1, 2, 3 Rennen, soweit ich es richtig sehe, oder bis Montag einschließlich?
Bis Sonntag
einschließlich.
Freitag.
Aber es ist jetzt nicht wirklich was Aufregendes. Ne? Also wie gesagt, ich betrachte es so ein bisschen als Training unter verschärften Bedingungen. Auch zum Beispiel von Christian Knees hat man halt mitbekommen, er fährt von diesen 4 Rennen, fährt er 3. Und ich glaube, so ist das bei vielen Teams, dass nicht jeder jedes Rennen mitfährt, sondern so ein bisschen rotiert wird.
Also morgen und übermorgen finden dann jetzt auch so eher so hügelig, fast bergigere Rennen statt. Mhm. Da geht's dann auch über den Puig Major, den höchsten Anstieg. Der ist immerhin dann auch über 1000 Meter hoch, also über 10 Kilometer lang der Anstieg. Also das ist dann doch auch für die Phase der Saison dann nichts, was man jetzt wirklich so unter den Teppich kehren kann. Und in den letzten Jahren haben da doch so einige schon angedeutet, was die Saison vielleicht so bringen kann. Also letzte Saison hat beispielsweise Michał Kwiatkowski hat auf Mallorca eine Etappe gewonnen und hat da vielleicht schon angedeutet, diese Saison geht ein bisschen was. Ein Rui Costa 2013 war auf Mallorca auch schon mit vorne dabei und ist, glaube ich, auf einer Etappe, die Valverde dann gewonnen hat, meine ich, dann auch Zweiter oder Dritter geworden. Also da auch schon eine ganz starke Leistung. Also klar, es wäre überbewertet, wenn man sagt, jeder, der da jetzt eine Etappe abschießt, der hat eine große Saison vor sich. Aber wer da jetzt wirklich was zeigt, das ist nicht das schlechteste Indiz.
Ja, ja, genau. Also ich glaube auch, wer da vorne ist, der sagt schon so, hey, in dieser Saison kann man auch mit mir vielleicht irgendwo mal rechnen. Aber andersrum wird kein Schuh draus, wer dort hinten rumgurkt oder wie Greipel heute einen 8. oder 9. Platz macht, das muss nicht heißen, dass er die ganze Saison jetzt schon in den Sand gesetzt hat, in den mallorquinischen. Insofern, eine schöne Veranstaltung. Ich finde das, muss ich so ein bisschen denken an unsere letzten beiden, die erste Folge Velo Race und die erste Folge Velo Snacks, so zum Reinkommen in die Saison wieder. Ne? So, man fängt langsam an und man gewöhnt sich dann so ein bisschen dran, dass jetzt so der in Anführungszeichen Normalbetrieb langsam wieder anläuft.
Genau.
In der Fahrradsaison. Die zwei großen, sind es großen oder die zurzeit jedenfalls größt gelaufensten Rennen. Dann auch mal kurz im Rückblick Tour San Luis. Also wenn ich an die Tour San Luis dran zurückdenke, denke ich so, okay, Quintana ist Dritter geworden und Cavendish hat am Ende doch nochmal einen Sprint gewonnen. und hat sich darüber gefreut, während er vor Jahren gesagt hätte, ich habe dieses scheiß kleine, dreckige Rennen, interessiert mich kein bisschen.
Ja, richtig. Ja, das ist dann auch so ein Rennen, wo man ein Stück weit relativieren muss. Anfang der Saison, ja, das trifft jetzt auf den europäischen Radsport zu, jetzt nicht unbedingt auf den südamerikanischen. Also die sind da mitten in der Saison. Das Tour de San Luis ist für einige der Saisonhöhepunkt und deshalb gibt es da immer wieder Überraschungen, dass einheimische Fahrer beispielsweise da mal richtig gut drauf sind, wohingegen Quintana, der jetzt natürlich klar sagt, er will bei der Tour de France in Topform sein, dem fehlt noch ein bisschen was und dann reicht's dann halt auch mal für Fahrer, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt zu den besten Fahrern der Welt zählen würde. Beispielsweise jetzt dieses Jahr wieder für einen Daniel Diaz, der das auch wirklich eindrucksvoll gemacht hat. Einen anderen Fahrer hast du auch schon angesprochen oder indirekt angesprochen, Fernando Gaviria, Kolumbianer, der auch für die kolumbianische Auswahl jetzt am Start war, der Cavendish zweimal geschlagen hat. Noch ein ganz junger Mann, ich meine 20 oder 21 Jahre. Das muss man natürlich als Cavendish dann auch erstmal verkraften. Aber klar, Cavendish wird jetzt diese Saison auch erstmal noch ein bisschen dann zulegen müssen, wohingegen so ein Gavira vielleicht jetzt auch schon eher, ja, vielleicht ein bisschen Heimvorteil hat und dann auch schon formmäßig weiter vorne war. Aber Cavendish musst du auch erstmal schlagen, also Hut ab. Also
absolut.
Nicht umsonst hat da einige Angebote vorliegen.
Quintana, dritter Platz, ich finde, das ist sogar alle Ehren wert. Also ganz ehrlich, hätte man mir vorher gesagt, der fährt da zwischen Platz 5 und 10 ganz entspannt rein, hätte man von mir die Antwort bekommen, ja und? Also, ne, weil er befindet sich absolut in der Aufbauphase und auch, er macht sich jetzt natürlich nichts kaputt, wenn er da mal ein paar Tage Vollgas fährt oder einen reinhält. Andererseits, da geht es für ihn um nichts. Ne? Also klar, in der Heimat will man immer gut aussehen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er als Südamerikaner den Anspruch hat, da möchte ich auch anständig mitfahren. Absolut. In heimatlichen Gefilden, vielleicht fühlt er sich da auch ein bisschen wohler. Ich weiß gar nicht, gibt es da das Höhenluftproblem, glaube ich, nicht gab es dieses Jahr, oder? Also das sind ja auch nochmal so Geschichten, ne, wo oft gesagt wird, okay, da haben die Südamerikaner einen Vorteil, weil es sehr stark hochgeht im Sinne von Höhenluft halt, ne? Also wenn er da jetzt deutlich weiter hinten reingekommen wäre, na und? Für ihn zählt die Tour de France, nichts anderes diese Saison. Vielleicht noch den Giro.
Na, die Nähe, Giro fährt er nicht. Er fährt Tour und Vuelta.
Vuelta meine ich, genau, meine ich auch. Ja, aber ganz klarer Fokus auf die Tour de France und alles vorher und alles nachher ist reiner Zirkus, wenn er die Tour gewinnen sollte. Ne? Und da kräht, in 3 Monaten kräht kein Hahn mehr danach, wie ob er auf dem 3. oder auf dem 30. Platz die Tour de San Luis abgeschlossen hat.
Ja, vor allem die Fahrer, mit denen er sich dann in Europa dann messen muss oder andere europäische Fahrer, die jetzt vielleicht auch in Europa eine Rolle spielen könnten, beispielsweise so ein Dani Moreno oder so ein Alexis Villamos oder ein Premislav Niemetz, die waren ja auch hinter ihm. Also es war jetzt nicht so, dass es da jetzt einen Europäer gab, der vielleicht in der Saison noch eine Rolle spielen könnte, der ihm da jetzt 5 Minuten abgenommen hat. Also von daher, er war ja der beste, in Anführungszeichen, Europäer.
Und selbst wenn, weißt du? Also er hat jetzt zum Beispiel, nehmen wir das, ist Niemetz, der Fahrer von Lampre, nehmen wir das mal als Beispiel. Ja? Dem hat er jetzt irgendwie so Pi mal Daumen 6 Minuten abgenommen bei dieser Rundfahrt. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich doch auch gesagt, ja Mai, ne, auf den Quintana hat man vielleicht ein bisschen mehr geachtet als auf den Niemetz. Passt eigentlich ganz gut zur Mallorca Challenge. Wer da jetzt vorne ist, okay, da dankt man sich, na gut, der ist gut im Soll. Aber wer jetzt bei der Tour San Luis nicht vorne mit dabei gewesen ist, heißt es meiner Meinung nach auch nicht, dass man den jetzt die Saison schon abschreiben muss. Ja, dafür ist es einfach zu. Ich will nicht sagen unwichtig, das wird der Sache ja auch nicht ganz gerecht werden, aber zu wenig bedeutsam, als dass man da jetzt schon Schlüsse draus ziehen könnte für den Rest der Verlauf der Saison. Ja, ja, alles zu gesagt eigentlich, ne? Einzelne Etappen da einzugehen, denke ich mal, wird das Ganze auch wird es höher stellen, als es eigentlich ist. Und bevor wir etwas hochstellen, gehen wir natürlich auch noch nach unten.
Oh, ganz leicht.
Ja, ich gebe zu. Tour Down Under, oder in anderen Worten, die Cadel Evans Goodbye Tour. Ich habe am Sonntag fährt er ja sein richtiges Abschiedsrennen.
Ja.
Zu wenig mitbekommen, ich irgendwie.
Er durfte noch mal aufs Stockerl.
Ja, er durfte noch mal aufs Stockerl.
Insgesamt Dritter. Mhm. Aller Ehren wert.
Ja.
Ist zumindest noch mal wirklich ein schönes Ende, sich noch mal den Fans so präsentieren zu können. BMC hat das Ding gewonnen. Rowan Dennis, auch in Australien. Generell das ganze Podium australisch, also da wird der Veranstalter auch sehr glücklich mit sein.
Ja, weiß absolut, nicht,
ob BMC sich das ein bisschen anders vorgestellt hat. Im Endeffekt ist es jetzt so ausgegangen. Muss man auch Glückwunsch sagen, dass man dann wirklich bei BMC auch in der Lage war, dann wirklich diese Hierarchien da doch ein Stück weit dann über den Haufen zu werfen. Und ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass man sagt, Cadel Evans, Abschiedsrennen, da tut man ihm nochmal so einen Gefallen und stellt Rowan Dennis rein in seinen Dienst. Mhm. Im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht, weil Richie Porte war am Willunga Hill bei der Bergankunft oder Hügelankunft schon verdammt stark. Und da konnte Rowan Dennis doch von Zeitgutschriften und von seinem Sieg doch noch zehren. Und am Ende waren sie zeitgleich. Also da hätte wirklich nichts in die andere Richtung gehen dürfen. Von wem oder zwei Fahrer, die ich noch gern ansprechen will, Tom Dumoulin, von dem ich wirklich letzte Saison schon sehr, sehr begeistert war, der auch immer mehr seine Vielfältigkeit unter Beweis stellt. Also
auf Platz 4 reingekommen.
Ich echt gespannt bin, was da vielleicht noch kommt, falls er sich Richtung Zeitfahren jetzt wirklich spezialisiert, ein ganz, ganz großer Konkurrent für Tony Martin, klar. Aber ich sehe da bei dem auch wirklich ganz, ganz große Allrounder-Fähigkeiten und er ist noch ein junger Mann, vielleicht geht es da doch dann mal auch ein Stück weit Richtung Rundfahrer. Und dann Ruben Fernandes. Mhm. Neuzugang beim Team Movistar. Letztes Jahr noch bei Caja Rural. Hat vor einigen Jahren die Tour de l'Avenir gewonnen. Ich meine, vor 2 Jahren. Und hat jetzt, war das erste Mal jetzt auch wirklich gezeigt, dass er mal bei einem World Tour Rennen da vorne mitfahren kann. Auch wenn man natürlich wieder sagen muss, das ist ein Rennen, das ist für die Australier ganz groß. Aber für den Rest, ja, da schickt man dann doch eher die zweite Garde hin. Also darf man auch nicht überbewerten.
Darf ich kurz einen Einschub machen?
Ja.
Das Tom Dumoulin klingt ja französisch, ne? Aber du weißt schon, aus welchem Land der kommt.
Ja, da fährt er mit dem richtigen Team, oder? Ja, ein deutsches Team, ja, passt.
Aber du weißt schon, was für ein Pass er hat, ne?
Du, da habe ich gar kein Problem mit. Also ich habe da eher Probleme mit aus einem anderen Team. Und die haben ja wohlweislich schon ihren Teamnamen geändert. Aber mein Groll hält an. Also da. Und auch der Bauke wollte sich da aus dem Staub machen. Aber den kenne ich auch in anderen Teams.
Nee, dann ist gut. Ich wollte das nur noch mal, nicht, es gibt ja manche Hörer, die vielleicht auch neu dazustoßen. Und da wollte ich jetzt, dass das nicht in Vergessenheit gerät hier sozusagen, ne? Dass du da eigentlich grundsätzlich, manche einem weniger offen gegenüber strickst. Du hast es jetzt eben angesprochen, dass BMC zwischendurch vielleicht möglicherweise die Strategie gewechselt hat. Ich finde das, wenn ich da kurz darf, ich glaube, dass ein Cadel Evans so etwas auch gerne gemacht hat. So gern. Ich glaube, der ist auch der Typ dafür. So finde ich es jedenfalls von aus, wie man es überhaupt als Außenstehender mal Betrachter bewerten kann. Ich kann mir vorstellen, dass er jemand ist, der sagt, okay, ich hätte mein Abschiedsrennen hier oder meine Abschiedsvorstellung bei der Tour d'Hollande, hätte ich gerne gewonnen, aber er ist auch einer, der dann in dem Moment, also sagt, wo er erkennt, dass ein anderer aus seiner Mannschaft die Möglichkeit hat, das Ding abzuschießen und das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als er selber, dass er einer ist, der nicht ein großes Problem damit hat, zurückzutreten und sagen, hey, Rohan, come on, hol dir das Ding, oder? Also ich glaube, zum Beispiel, ich stell mir jetzt so vor, so ein Lance Armstrong und so ein Jan Ulrich. Der Jan Ulrich hätte auch gesagt, ey, pass auf, Klödi, mach das Ding, hol dir den Cup und ich trete zurück und ich helfe dir. Und ein Armstrong hätte wahrscheinlich seine ganze Mannschaft plus Köche und Familien rausgeschmissen, bevor er jemand anders aus seiner Mannschaft hätte gewinnen lassen.
Ja, also so ganz so schwarz-weiß gesehen kann man das jetzt allerdings auch nicht. Das war schon so eine Situation, dass bei einer Hügelankunft Rowan Dennis attackieren sollte, Cadel Evans quasi ans Hinterrad der Konkurrenz sich setzen sollte, um dann nochmal drüber zu attackieren. hat dann auch so weit geklappt, dass sie Platz 1 und 2 gemacht haben, nur haben die Verfolger Rowan Dennis nicht mehr eingeholt. Also die Taktik war schon auf Kettle Evans ausgerichtet, allerdings war dann Allerdings war dann Rowan Dennis dann doch ein Stück weit zu stark und so 10 Sekunden Zeitbonifikation sind bei der Tour Down Under dann natürlich schon ein gewaltiges Brett, zumal er dann noch einige Sekunden Vorsprung auf der Etappe noch rausgefahren hat und das muss man dann auch erstmal wieder reinfahren und ich glaube, man tat gut daran, vor der Etappe auf dem Willunga Hill noch zu sagen, okay, schaut mal, wie gut ihr zurechtkommt, wir legen uns jetzt da jetzt nicht fest. Und im Endeffekt alles richtig gemacht. Ich denke, mit Platz 1 und 3 BMC, super Vorstellung.
Absolut, ja.
Mit Support, wie letztes Jahr, gewinnt er am Willunga Hill. Auch eine gute Präsentation. Muss man jetzt auch mal sehen, ob er da jetzt mal wirklich seine Klasse dann auch wirklich bei den dreiwöchigen Rundfahrten auf die Straße bekommt. Also in den letzten Jahren war ich da doch so ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte
Eine Sache, wo ich diese Saison ganz gespannt drauf bin, wird Richie Porte derjenige sein, der bei Sky so eine Co-Kapitän-Rolle einnehmen wird, der vielleicht in die Rolle des Kronprinzen von Froome so ein bisschen in die Rolle schlüpfen wird. Im letzten Jahr
Kronprinz wird schwierig, weil sie sind gleicher Jahrgang. Vielleicht ist da eher die Chance vielleicht für so einen Leopold König da. Also der ist jetzt auch neu dabei.
Ja, aber er ist ja jetzt vom, also wir hatten uns ja, wir alle, nicht alle, aber wir, ich zumindest hatte ja gedacht, okay, letztjährige Tour, Froome ist raus, alle für Port, er ist jetzt die vermeintliche Nummer 2 und er wird dann die neue Nummer 1 und wird der Go-To-Guy und im Nachhinein, wenn ich das richtig erinnere, hatte ich zumindest den Eindruck, dass er so ein bisschen an dieser Verantwortung auch, ich will nicht sagen zerbrochen ist, aber er hat halt die PS nicht auf die Straße gekriegt. Und das ist so eine Entwicklung, wo ich dieses Jahr sehr gespannt drauf bin, was da bei Sky passiert und welche Rolle Port einnehmen wird im Vergleich zu König und Froome. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass er jetzt genauso gut wie letztes Jahr in die Puschen gekommen ist.
Klar, also letztes Jahr hat er einige Probleme, was Verletzungen angeht, was seine Gesundheit angeht, hat deshalb den Giro schon nicht bestreiten können und bei der Tour war seine Vorbereitung dann wirklich gestört und da hat er, glaube ich, nicht die Grundlage, um da wirklich über 3 Wochen mitzuhalten. Also man hat es dann an seinem Einbruch gemerkt. Die ersten paar Tage war er noch voll dabei, danach ging's wirklich bergab. Damals habe ich mir noch gedacht, schade, dass ein Mikkel Nieve auf einen Port warten musste. Nieve auch ein Fahrer, der bei einer dreiwöchigen Rundfahrt auch bei der Tour in die Top 10 fahren kann. Der Chance wurde er beraubt. Muss man jetzt abwarten. Aus dem Chat kommt gerade die Frage, was man zur lebenslangen Sperre von Lance Armstrong sagt.
Sollen wir das nicht mal am Ende noch einschieben? Ich hätte das gerne, also ich habe es jetzt auch beachtet, aber lass uns mal das Two Down Under komplett abschließen noch vorher, wenn das so in Ordnung ist.
Ja, ich dachte, wir hätten es
jetzt. Okay. Ja, dann gratulieren wir. Ich wollte noch am Ende noch mal sagen, dass das jetzt irgendwie so schon komisch ist. Also wir hatten in der letzten Sendung schon drüber gesprochen, aber Kettle Evans jetzt so weg irgendwie. Komisch, also nochmal alles Gute jetzt hier von unserer Seite und
viel Glück bei seinem Abschiedsrennen. Das findet jetzt Sonntag.
Sonntag.
Red Ocean Road Race findet ja am Sonntag statt. Ja, die Teilnehmer, das ist jetzt kein Weltklassefeld. Also ich kann mir vorstellen, da hat er doch nochmal gute Möglichkeiten, um den Sieg mitzufahren.
Mit vielleicht einem Sieg. Lässt man ihn auch gewinnen. Also wirklich man ja auch nicht.
Ich denke auch Fahrer wie ein Richie Porte oder andere Australier, die wissen ja auch, was sie gerade in Australien einem Kettle Evans zu verdanken haben, mit seinem Weltmeistertitel, mit seinem Toursieg. Ich glaube, er hat einen maßgeblichen Anteil auch an der Entstehung des Teams Orica Greenedge, auch wenn er da nie gefahren ist. Also ohne ihn und manch anderen wäre die Begeisterung da vielleicht nicht da gewesen.
Ja, genau. Also er war schon eine Galionsfigur des australischen Radsports. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber so finde ich's, kann man schon sagen. Und der Wegbereiter für viele, die da jetzt kommen auch. Also ein Port würde es so in der Form wahrscheinlich nicht geben, wenn es den Evans nicht gegeben hätte. Oder sich da auch, das gehört ja auch immer dazu, innerhalb der Wirtschaft eines Landes und vor allen Dingen so Australien, Inselstaat, weit weg, da irgendwie so eine Begeisterung zu entwickeln. Und danke dafür. Und nun ja, dann möge er am Sonntag sein Abschiedsrennen haben und dann in wohlverdienten Ruhestand gehen. Das waren jetzt so im kurzen Abriss das aktuelle Rennen, die letzten zwei aktuellen geschehenen Rennen. Und bekam jetzt hier aus dem Chat noch eine Anregung für ein Thema und dann sagen wir noch die verschiedenen Teams. Was sagen wir zu Lance Armstrong und seiner lebenslangen Sperre, die da jetzt geschehen ist?
Also aus meiner Sicht, man kann von jedem Doper, um es mal ein bisschen pauschaler zu sagen, halten, was man will. Aber ich selbst bin auch der Meinung, dass das, was Lance Armstrong mutmaßlich gemacht hat, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass das eine ganz andere Dimension erreicht hat. Er hat Teamkollegen, teilweise Konkurrenten, teilweise fast Unbeteiligte massiv unter Druck gesetzt, hat sie quasi aus dem Job fast rausgetrieben, aus dem Peloton rausgetrieben, hat Leute maximal verunglimpft unter Druck gesetzt, hat das System, wie es am Ende stattgefunden hat, auch bis auf die Spitze getrieben. Mhm. Und ich glaube, das ist was ihn in dieser Art und Weise einzigartig macht und ihn auch in negativer Hinsicht auszeichnet.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich krieg zu wenig von Armstrong mit, weil er mich so überhaupt nicht mehr interessiert. Das ist jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, ich habe mir damals an einem Abend mit meiner lieben Frau zusammen das Interview mit Oprah Winfrey da angeschaut, diese zwei Teile. Und danach habe ich von Armstrong nichts mehr mitbekommen. Ich habe keinen Artikel mehr gelesen, was passiert ist, weil ich das einfach für so unwichtig halte. Ich begeistere mich ja für den Radsport. Und das ist immer das, was jetzt gerade passiert. Und klar, wenn Jan Ullrich jetzt, das ist aber genauso wie Jan Ullrich, der betrunken Auto gefahren ist und dem man zweimal erwischt wurde, der dafür hoffentlich bestraft wird, aber das hat mit meiner Begeisterung für den jetzigen Radsport nichts mehr zu tun. Und Lance Armstrong, ob der jetzt gesperrt ist oder nicht, so what? Ich hab noch mal so ein bisschen einen tieferen Einblick erhalten, als ich zuletzt das Buch von Tyler Hamilton gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was es heißt. Tyler Hamilton, die Drogenmafia, Dopingmafia oder so etwas in der Richtung hieß es. Wo ich echt nochmal wieder auch erschüttert war, wie manche Sachen dann doch abgelaufen sind und wie kaputt die Jungs teilweise waren. Und auch da hat es mich dann aber auch irgendwie nicht mehr überrascht und das lässt mich mittlerweile kalt. Weil ich glaube, manche machen es, manche werden es machen. Secret Race, genau, danke. Manche werden es machen, manche haben es gemacht und der eine macht schlimmer als der andere und das verfälscht, das nimmt mir so die Freude an dem Sport einfach. Und wenn Armstrong, ob der jetzt 4 Jahre oder lebenslänglich gespart ist, egal. Also das Einzige, was mich so auf einer persönlichen Ebene immer stört hat und gestört hat und was ich halt überhaupt nicht wie soll man sagen, also eigentlich kann es ja allen Leuten scheißegal sein, was ich darüber denke, aber was mich persönlich immer gestört hat, wenn die mich angelogen haben, ne, also so ein, ich finde die Art und Weise eines wie soll man sagen, wie du Kurov damals, ne, als wie war die Geschichte nochmal, du weißt es doch auch noch, diese Fremdblutgeschichte, er hatte fremdes Blut im eigenen Blut mit drin, oder? Der hat einfach seine Schnauze gehalten, hat die Strafe gezahlt und hat seine Strafe abgesessen, ja, und ist danach zurückgekommen. Man kann jetzt über die Vorgehensweise, was er getan hat, urteilen, oder braucht man gar nicht sich Gedanken machen. Er hat einen Regelverstoß begangen. Er hat vielleicht sogar einen Regelstoß begangen, der noch ein bisschen krasser ist als andere Leute Regelverstöße. Aber er hat einfach nicht danach irgendwie versucht, mir einen zum Pferd zu erzählen, dass in seinem
doch,
Camp.
Doch. Ja, hat er schon. Also er hat ja auch erzählt, ja gut, es wurde ja gemutmaßt, ob das dann das Blut seines Vaters sei. Hat er gemeint, ja, nee, dafür hat es viel zu wenig Promille.
Ach Quatsch.
Und nee, und hat er natürlich auch noch Möglichkeiten gesucht, sich da rauszureden. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher menschlicher Reflex. Also ich finde es da viel verwerflicher, was beispielsweise ein Eric Zabel gemacht hat. Also da schluchzende Pressekonferenz zu halten, nach dem Motto, ja, ich packe jetzt aus, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihm damals geglaubt, aber wenn ich jetzt weiß, was er danach dann nochmal erzählt hat und dass er da absolut gelogen hat, dann finde ich das viel, viel schlimmer, weil es ist also schauspielerisch war es nicht schlecht.
Für dich hat es ja gereicht.
für mich hat es gereicht, aber das war wirklich, was war wirklich der Gipfel. Also da fand ich das Gestammel von Ulle bei Beckmann fand ich da noch sympathischer als das absolut, Ungelüge von Zabel, weil beim Ulle hast du gemerkt, okay, irgendwo bei ihm ist vielleicht dieses Unrechtsbewusstsein einfach nicht so ganz da. Ich glaube, ein Zabel war sich immer bewusst, okay, das passt so nicht ganz. Und ich glaube, so ein Zabel war auch immer jemand, der hat dann eher so kalkuliert, was kann denn da noch passieren, was kann denn noch kommen, was erwartet mich jetzt in nächster Zeit. Also es hätte ja auch sehr gut sein können, dass der Epo-Konsum von Zabel da jetzt nie rausgekommen wäre, dann hätte er alles richtig gemacht.
Und das ist halt genau, das ist der Punkt. Zabel ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich will einfach nicht angelogen werden. Und Armstrong hat einfach über Jahre, also mal abgesehen von der Einschüchterung, von der Beeinflussung, von dem, was man alles außerhalb des Radsports als charakterlich schwierig ansieht, um es mal vorsichtigst auszudrücken, finde ich einfach dieses wirklich ganz weit offensiv die Sache angehende, ich habe nicht gedopt, und es ist auch so vor sich hertragende, ja, das finde ich halt sehr, sehr schwierig, und das ist etwas, was ich, also ich habe halt keinen Bock angelogen zu werden, von keinem, und
wobei ich das Verhalten von Armstrong quasi gegenüber Kritikern auch immer gleich quasi, ja, den eigenen Standpunkt stark zu vertreten, wobei ich das ein Stück weit auch bewundert habe. Und es hätte nicht viel gefehlt, dass er mit der Sache auch durchgekommen wäre.
Was es ja nicht besser macht.
Was ihm im Endeffekt im Weg stand, war er selbst und sein Verhalten gegenüber seinen Teamkollegen, die er so unter Druck gesetzt hat, dass er sie quasi gegen sich persönlich aufgebracht hat. Und hätten die stillgehalten, wär da nie was rausgekommen. Man sieht es jetzt im Team Telekom beispielsweise, so ein Jan Ullrich, der wurde von niemandem, wurde da wirklich in irgendeiner Art und Weise da groß verpfiffen oder so. Also da
es gab diesen belgischen Betreuer doch, der jetzt von führenden Köpfen, ja. Genau.
Und da hat das doch irgendwie alles gepasst, hat man das Gefühl, das ist jetzt eine Einheit, jeder weiß, was Sache ist, aber jeder weiß auch, wenn es mal vorbei ist, dann trifft es einen persönlich, aber man hakt da nicht wirklich nach. Und das ist bei Armstrong, also bei Ullrich, ja, der trifft sich ja heute noch mit Klöden oder auch mit Matze Kessler und fährt mit dem Tandem. Also das war dann vielleicht dann doch eher eine Freundschaft und bei Lance Armstrong dann eher so ein Zweckbündnis vielleicht.
Eine Geschäftsbeziehung.
Das nur funktioniert, solange der Erfolg da ist und unter massivem Druck, und sobald dieser Druck dann irgendwann mal entweicht, ja, dann geht dem Luftballon die Luft aus. Und dann ja.
Und das ist auch das Buch von dem Herrn, sag mal schnell, Secret Race, was ich immer wieder, Tyler Hamilton, kann ich in dem Zusammenhang auch sehr empfehlen. Lässt sich gut und einfach schnell runterlesen, ist jetzt keine hochtrabende Lektüre. Und es geht halt auch, es wird einem nichts Neues erzählt, sagen wir so.
Das ist das, was ich mich gerade frage. Muss ich das Buch von Tyler Hamilton lesen?
Nö, du musst gar kein Buch lesen.
Was bringt es mir als Mehrwert?
Also, es bringt, es
du da wirst, werden quasi die schlechten Taten, die man begangen hat, noch versucht, zu Geld zu machen. Und das ist schon wieder was ich schon wieder.
Ja, das stimmt, aber man erhält ein bisschen, also ich fand, man hat ein bisschen den Einblick in die Psyche eines, also er geht da sehr, sehr kritisch auch mit sich selber um, was er getan hat, und er macht da nicht viel drumherum, und was es auch aus Beziehungen tut und was es im sagen wir mal so, in dem Moment, wo du entdeckt wirst, die Mechanismen, die einem, also es geht ja nicht nur, es geht nicht nur bis zu dem Punkt, wo er gedopt hat und dann erwischt wird, sondern es geht zum einen auch um Strukturen innerhalb eines Teams, dass es dort verschiedene Hierarchien an Dopinggruppen gab, dass es einmal noch den A-Stoff, den B-Stoff und den C-Stoff gab, wie eine Kommunikation im Feld miteinander dann darüber passiert, also wie die sich untereinander im Feld austauschen darüber, wer fährt jetzt gerade auf Stoff, wer fährt ohne Stoff, wie solche Sachen organisiert sind. Das sind alles keine großen neuen Erkenntnisse, aber ich fand so am interessantesten eigentlich die Punkte, was passiert eigentlich in dem Moment, wo du erwischt wirst? Was geht da in dem Sportler vor? Manchmal hat es ein bisschen einen weinerlichen Ton, wenn er dann sich schlecht vorkommt, weil er bei irgendeiner Veranstaltung ist und alle ihm zujubeln und er weiß, dass er eigentlich gedopt hat. Das ist manchmal so ein bisschen weinerlich und auch das Ganze.
Wobei ich auch jegliche Einschätzung von einem Sportler, der gedopt hat und dann erwischt wurde und er sich ein bisschen weinerlich zeigen würde, verstehen kann. Ich meine, es gab jahrzehntelang, gab es überhaupt keine wirklich greifenden Dopingtests. Also es wurde vorhin im Chat auch schon mal angesprochen. Also gerade wenn man an die Generation Merckx denkt, ohne jetzt die Leistung von einem Merckx und sein Talent da in Frage zu stellen, aber muss man sich halt schon dessen klar oder bewusst sein, dass damals mit Sicherheit auch nicht von jeder Seite mit gleichen Waffen gekämpft wurde. Und damals wurde drüber hinweggesehen, heute sind es ältere Herrschaften, da verbietet es der Anstand, das wirklich offensiv in Frage zu stellen. Die Sportler der letzten 10, 15, 20 Jahre hatten dieses Glück nicht, das einfach drüber hinweggesehen.
Ja, kann man so sehen. Ich sehe dann aber auch, es gibt nur mal Regeln, ne? Und bloß weil die zu einem anderen Zeitpunkt diese Regeln nicht so beachtet wurden, heißt es ja nicht, dass derjenige, der heute erwischt wurde, deswegen Pech gehabt hat, sondern der hat sich genauso nicht an die Regeln gehalten wie jemand zu einem anderen Zeitpunkt jemand anderes.
Ja, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel aus dem Alltag bringe, stell dir vor, du ziehst in eine Wohnung und dein Vormieter sagt zu dir, Mensch, zu der Wohnung, also seit 10 Jahren parke ich auf dem Parkplatz X und es gab nie Probleme, kannst du dich da einfach hinstellen. Und dann ziehst du da ein und stellst dich auf den Parkplatz und nach 2 Tagen hast du ein Knöllchen dran, weil du da nicht ordnungsgemäß parkst. Dann weißt du zwar auch, gut, ich habe da jetzt keinen Parkausweis, aber die ganzen Jahre hat es auch geklappt. Da denkst du dir auch, scheiße, warum passiert mir das jetzt?
Ne, würde ich nicht denken.
Ja, ich schon.
Ja, du bist Bayer. Ihr habt sowas wie ein Gewohnheitsrecht.
Ich bin gar kein Bayer, ich bin Europäer.
Ja, das sind wir. Ja. Nein, aber weißt du, es gibt nur mal eine Regel. Und wenn ich gegen die Regel verstoße, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, dass ich dafür bestraft werde. Das ist für mich so irgendwie, ne, das ist so ganz einfache Aktion-Reaktion-Gesetz. Klar, ne, in ist, nee, also lies das Buch mal. Ich guck mal, ob ich es noch irgendwo hier rumfliegen habe. Ich kann es ja auch schicken, dann hast du zumindest dem Dopa kein Geld dafür gegeben. Das ist ja schon mal was wert. An manchen Punkten fand ich sehr interessant. Also ich glaube, man könnte vielleicht die, keine Ahnung, 300 Seiten, die Erkenntnis der 300 Seiten hätte man vielleicht auch auf 20, 30 für mich runterkürzen können. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es nicht bereut, es gelesen zu haben. Sagen wir das mal so.
Warum gibt es eigentlich so viele Amerikaner, die Radsportbücher schreiben? Lance Armstrong schon mehrere. Dann hast du einen Tyler Hamilton. Ich meine, Floyd Landis hat schon was geschrieben. Ich glaube, Craig LeMond auch.
Ich glaube, es gibt einfach wenig Deutsche, die ein Radsportbuch schreiben. Also es gibt einen Peter Winnen, der viele tolle Bücher geschrieben hat.
Das ist ja kein Deutscher.
Nee, aber ein Holländer. Also deswegen meinte ich nicht amerikanische.
Das Buch habe ich gelesen.
Ja, mehrere. Du hast wahrscheinlich Postas Alpe d'Huez von dem von uns immer wieder gerne empfohlenen Covadonga Verlag.
Und Heimat des Team Toto, also für das wir auch wieder genau, immer das, gerne Werbung machen.
Da machen wir nochmal eine extra, da richten wir nochmal eine extra Kategorie ein oder machen eine kleine Kurzfolge zu.
Genau, es geht bald wieder los, also Team Toto ganz groß auf der Rechnung haben.
Mhm. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also Bücher. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind die amerikanischen Verlage einfach viel mehr hinter solchen Sensationspressen her. Vielleicht hat das was mit dem amerikanischen Verlagswesen auch zu tun.
Gibt es einen von Miguel Indo rein? Ich weiß es gar nicht.
Es ist Spanier, haben die Bücher. Belichter,
weil ich mir gerade gefragt habe, gibt es irgendwann mal so ein Buch von Alejandro Valverde oder von Alberto Contador oder weiß gar nicht.
Der Valverde, der pappt einfach die ganzen.
Das wird ein Bilderbuch, das ist klar.
Ein Malbuch.
Also, das ist ein Malbuch, 100 Seiten, dann 100 Frauen und die Haare darfst du in verschiedenen Farben ausmalen. Ja.
Mich hat schon übrigens ein Hörer angesprochen, ob du mich schon genötigt hättest, dass, wenn ich einen Sohn kriegen würde, ihn Alejandro nenne.
Ja, habe ich klar schon gemacht.
Ja, habe ich aber auch schon abgelehnt. Also, ich kann radsporttechnisch nur einen Namen durchbringen. Und
das wird dann frauenmäßig, wird's Alejandra.
Nee, das wird Celeste. ja. Morgen kriege ich wieder Prügel. Gehen wir zum seriösen Teil über. Dieser Radsportgala heute Abend. Erklär mir doch mal bitte, was die UCI sich so denkt bei ihrer Einteilung von Teams. Und von Rennen, weil das hängt ja irgendwie dann auch miteinander zusammen. Wurde schon ein paar Mal an uns rangetragen und wir versuchen es mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, wie man hier so sagt, was es da gibt. Also
es gibt drei verschiedene Zugehörigkeiten. Da haben wir einmal das Kontinentalteam.
Sollen wir nicht von oben anfangen? Das finde ich für mich, weil das finde ich für klingt für mich viel logischer.
Ja, weil du jetzt auch persönlich schon auf dem absteigenden Ast bist, von daher trifft dich das wirklich sehr gut. Für die, eingestiegen sind, der Christian hatte vor einiger Zeit die Schallmauer der 40 durchbrochen.
Ja, ist ja gut. Vom Kleinen zum Großen, weißt du? Also, in der obersten Kategorie der UCI, sozusagen das, was man, ich tue mich ja mit Fußballanalogien immer schwer, weil ich so wenig Ahnung vom Fußball habe, aber das, was so die höchste Klasse ist, die Champions League, sind die UCI Pro Teams. Korrekt?
Oder World Tour Teams, ja.
Ja. UCI World Tour Pro Teams. Das sind so, ich sag mal, eigentlich die Teams, über die wir hier andauernd sprechen. Derzeit, glaube ich, 18 Stück.
Das sind die Teams, die auch eine automatische Einladung zu allen World Tour Rennen haben. Mhm. Die müssen sich dafür nicht mehr qualifizieren, die brauchen keine Wildcards mehr, die wissen am Anfang der Saison schon genau, sie fahren Giro, Tour, Vuelta und alle anderen Rennen, die zu dem World Tour Kalender dazugehören, unter anderem auch noch die Klassiker oder andere prestigeträchtige einwöchige Rundfahrten, sei es Paris, Nizza, Dauphiné, in Eco-Tour, alles Mögliche.
Das sind dann diese Rennkategorien HC, diese
Nein, das ist was anderes.
Okay, dann erklärst du das gleich nochmal.
Das sind World Tour-Rennen, also die HC-Rennen, das sind Rennen, wo auch Pro-Kontinental-Teams.
Genau. Das war die European Tour. Entschuldigung, ich habe den falschen Tab aufgehabt. Das ist ja wieder Überforderung hier. Das sind die UCI, Also, das sind halt so die Standard-Teams, diese UCI Pro-Tour-Teams. Im letzten Jahr gab es ja diese ewig lange oder ewig große Diskussion, ob das Team Astana seine Lizenz bekommt, ja oder nein. Und es gibt dann so verschiedene Faktoren, sage ich mal, die damit hineinspielen, ob ein Team ein UCI Pro-Team ist. Da spielen sowas wie Finanzierung, ethische Gründe, in Klammern Astana-Fragezeichen, Budget. Alles solche Sachen spielen da mit rein.
Genau, also man muss sich vorstellen, je nachdem, welcher Kategorie man angehört, ist man auch darauf angewiesen, einem Fahrer ein gewisses Gehalt zu zahlen. Das ist jetzt im Bereich der World Tour ein höheres Gehalt, ohne jetzt einen Betrag unbedingt nennen zu wollen, als im Bereich von den Pro-Conti-Teams oder von den UCI-Kontinental-Teams. Es ist einfach wie im normalen Alltag, wenn man da Berufseinsteiger ist, vielleicht noch im Kontinental-Team, verdient man weniger, als wenn man dann irgendwann in der World Tour landet. Allerdings gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man als Neoprofi gleich ein World Tour Team erwischt, beispielsweise wie das in Rick Zabel gelungen ist. Und da genießt man von Anfang an schon ein gewisses höheres Gehalt als jetzt das Mindestgehalt bei einem Conti-Team.
Wichtig ist, UCI-Teams können so schlecht sein, wie sie wollen. Sie steigen nie ab. Also es gibt jetzt keine, wie beim Fußball, einen sportlichen Grund, weswegen ein Team jetzt irgendwann nicht mehr sozusagen eine gewisse Kategorie oder eine Höhe hat. Das wird einfach von der UCI festgelegt. Also dieses
Team gehört... Das stimmt nicht. Also man kann aus sportlichen Gründen aus der World Tour in die Pro-Kontinentalliga absteigen.
Okay, dann ist das aber neu. Das war mir, da bin ich nicht sicher, ob wir uns deshalb, da nicht im Kopf und Kragen gerade reden.
Nein, ich glaube nicht. Also deshalb ging das ja auch in den letzten Jahren immer darum, dass gewisse Teams,
das erinnere ich, stimmt,
Fahrer mit gewissen Punkten noch brauchen, um einen gewissen Platz innerhalb der World Tour Teams zu erreichen und damit quasi ihren Platz zu sichern.
Aber
weil aus meiner Sicht haben nur die besten 16 Teams eine Garantie, wenn ich mich da jetzt nicht auf Glatteis begebe, dass sie da drin bleiben. Also eine gewisse Durchlässigkeit ist da. Die Zahl der World Tour Teams ist auch begrenzt, also es kann nicht begrenzt viele geben. Von unten können immer mal wieder welche dazustoßen. Aktuell wird die Lizenz für 4 Jahre verliehen und die Möglichkeit eines Abstiegs gibt es meiner Meinung nach schon. Also beispielsweise
war es nicht
Europa, war glaube ich letztes Jahr noch ein World Tour Team und ist jetzt in Pro Conti Klasse runter.
Aber ich glaube, sie müssen nicht, weil es war ja bei Europa, weißt du, es ist so eine Kann-Lösung, weil Europcar war ja auch die Frage, kriegen sie jetzt die Pro-Kontinental-Lizenz oder bekommen sie die Pro-Tour-Lizenz? Das heißt, es muss nicht unbedingt so sein, aber es kann so sein, was ja wie ein vieler
Hinsicht. Ich glaube, das hing dann aber in diesem Fall damit zusammen, dass es wenige Bewerber für diese World Tour Kategorie einfach dieses Jahr gab, weil einige ausgeschieden sind.
Gut,
also es gibt ja immer mal wieder Teamzusammenlegungen und ein gewisser Grundstück muss da sein und es gab nicht viele Bewerber für die World Tour Kategorie dieses Jahr.
Also zusammengefasst nochmal, in der obersten Kategorie, den UCI Pro Tour Teams, sind Teams wie Astana, BMC, die schon heute erwähnten, Lampre, Movistar, Omega, Team Sky und so weiter und so fort. Darunter, sozusagen in der zweiten Kategorie, sind die UCI Pro Continental Teams. Das ist sozusagen die erste Liga dort drunter.
Genau, also da gibt es dann schon wieder andere Anforderungen. Allein was die Zahl der Fahrer angeht, muss man jetzt wirklich in der World Tour ein paar Fahrer mehr haben. Reicht hier als Mindestzahl an Fahrern schon 16. Und das wäre natürlich für die World Tour, mit 16 Fahrern kommt man da nicht zurecht. Also da finden ja teilweise 2-3 Rennen parallel statt, die gar nicht zu besetzen wären mit 16 Fahrern.
Deswegen sind manche Teams ja auch mit, ich sag mal, kleineren Budgets, die gar nicht sich so viel Fahrer leisten können oder die gar nicht auch, das heißt ja nicht nur, wir sprechen ja nicht nur von den Fahrern, dazu gehört ja auch immer der Betreuerstab, die Unterkünfte, die Reisen und. Es ist halt oftmals auch so, dass kleinere Teams den Schritt vom Pro-Kontinental-Team zum Pro-World-Tour-Team für die sehr, sehr, sehr schwierig ist, weil einfach der finanzielle Aufwand ein viel, viel höherer ist und man oft den Eindruck hat, na, die sind mit ihrem Pro-Kontinental-Status einfach eigentlich gerade noch zufrieden und möchten gar nicht so früh aufsteigen, ja, sondern sind eigentlich noch ganz froh, dass sie in dieser, ich sag mal, mittleren Ebene sind, weil die Kosten noch überschaubarer sind.
Genau, beispielsweise der Fall Euskaltel, die genau. Waren mal, meine ich, Pro-Tour damals noch und waren dann in der letzten Zeit nur noch Pro-Kontinental-Team. Sie wollten dann gar nicht den Giro unbedingt fahren, sondern waren dann wirklich froh, Tour de France und dann vielleicht die Vuelta, aber die waren dann immer so in der Lage, sich dann selbst für Wildcards zu bewerben, mussten aber nicht starten. Von daher gibt das einem Team, das vielleicht auch gerade finanziell ein paar Probleme hat, eher die Möglichkeit, dennoch die wichtigsten Rennen zu fahren, ohne sie fahren zu müssen.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Sie müssen nicht starten, aber sie können auf Einladung des
Veranstalters teilnehmen.
Genau. Team NetApp ist auch so ein Beispiel für ein Team, was dieses Jahr im Kontinentalstatus ist.
Team NetApp?
Ja.
Wir reden gerade über Pro Continental.
Ja, genau. Das 2014 im Pro-Kontinental-Status ist so, Entschuldigung.
Im Pro-Kontinental-Status war,
genau. Ja, genau, war. Ja, also die waren im Jahr 2014 im Pro-Kontinental-Status und haben sich dort bewegt. Das heißt, für die wäre wahrscheinlich auch eine Saison in der World Tour mit den ganzen Reisen und so weiter einfach vom Finanziellen gar nicht irgendwie zu leisten gewesen.
Ja, wobei langfristig ist natürlich auch schon das Ziel vom jetzigen Team Bora, dann die World Tour zu kommen. Allerdings, ja, finanziell wird es nach oben raus immer schwieriger. Da müssen gewisse Sicherheiten da sein. Und oftmals ist es nicht der sportliche Aspekt, der ein Team ausbremst. Es ist meistens der finanzielle Aspekt.
Diese Continental, vielleicht wenn wir gerade an dem Punkt schon so ein bisschen vorweggreifen, jetzt habe ich mir natürlich hier den Tab zugemacht, einhergehen mit dieser Einstufung der Teams geht ja auch immer dann so ein bisschen der Rennkalender, ne, was verschiedene Rennkategorien es gibt, welche Rennen gerade stattfinden, in welche Kategorien die eingestuft werden. Und diese Rennen setzen sich dann auch zusammen aus Teams aus den verschiedenen Kategorien. Das heißt zum Beispiel jetzt bei dem Rennen in Tour St. Louis in Südamerika, waren jetzt natürlich ein paar Pro-Tour-Teams dabei. Es waren dann aber auch Kontinentalteams aus Südamerika und dann Kontinentalteams aus dem Gastgeberland mit vertreten. Das heißt, es sind dort, es wird dann immer sozusagen der je höherwertig ein Rennen ist, umso mehr Pro-Tour-Teams sind dabei. Und
es gibt eine eindeutige Kategorisierung.
Mhm, genau.
Es gibt World Tour-Rennen, dann gibt es Rennen der Kategorie 2. Da dürfen die Pro-Kontinental-Teams starten, sowie Kontinental-Teams. Es gibt Rennen der Kategorie 1 und Etappenrennen, dann ist es, meine ich, 2.1 ist, glaube ich, ein Tagesrennen oder 2.2 dann mehr Etappenrennen. Auf jeden Fall bei Rennen der Kategorie 2 dürfen Kontinental- und Pro-Kontinental-Teams starten. Bei Rennen der Kategorie. Moment, nee, da muss ich jetzt nochmal.
Wie ihr seht, das ist eine Wissenschaft für sich. Und wenn man zum Beispiel den UCI-Kalender sich anschaut,
ich hab's. Also mit allen, bei allen Rennen, die HC-Tour sind, also zwei HC-Tour, das ist schwierig zu erklären, also ist es echt
furchtbar. Ich hab's doch eben gesagt, HC-Tour 1 und HC-Tour 2, da hast du mich beschimpft.
Nein, weil du meintest, das wäre ein World-Tour-Rennen. Auf jeden Fall, einfaches Beispiel nehmen wir die Bayern-Rundfahrt. Bayern-Rundfahrt, eine 2-HC-Rundfahrt, das ist eine Rundfahrt, da dürfen Pro-Kontinental-Teams starten, World-Tour-Teams haben jetzt da keine unbedingt Startgarantie, müssen dann auch erstmal melden und der Veranstalter darf entscheiden, wer startet. Natürlich werden da oftmals World Tour Teams gern gesehen, weil es einfach ansprechender ist für die Fans. Allerdings können bei 2HC, wo eigentlich nur Pro-Kontinental-Teams starten dürfen, auch Kontinental-Teams aus dem eigenen Verband starten. Beispielsweise jetzt war das letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt ein Team Stölting. Eigentlich Kontinental-Team, darf aber bei Rundfahrten im eigenen Land, die eigentlich einer Kategorie höher zugewiesen sind, dennoch starten. Das ganze System ist nicht ganz so steif. Es gab jetzt letztes Jahr auch den Fall Luxemburg-Rundfahrt. Ebenfalls eine Rundfahrt der gleichen Kategorie. Hätte Team Stölting eigentlich nicht starten dürfen, durften sie dann aber trotzdem aufgrund einer herausragenden Stellung innerhalb der Kontinentalteams. Also ist das alles doch so ein bisschen mit einem offenen Übergang, möchte ich fast meinen.
Genau, also du, es ist alles, Ich habe immer den Eindruck, alles kann, aber nichts muss. Ne? Es ist, dann gibt es ja noch die Einladung, diese berühmt-berüchtigten Wildcards, die vergeben werden, zum Beispiel von den ASO-Rennen. Also es ist mal sehr spekulativ, wer kriegt die Wildcard dieses Jahr für den Giro, wer bekommt die da Wildcard für Vuelta oder Tour. Das sind also weil
diese Rennen werden dann, also die Wildcards dürfen dann nicht an Kontinentalrennen gehen, Kontinentalteams gehen, sondern nur an Pro-Kontinentalteams.
Genau.
Ein interessanter Fakt, der auch noch mit der Teamzugehörigkeit oder der Kategorie der Teams zusammenhängt, ist die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Beispielsweise, wenn es um den U23-Bereich geht. Ein Fahrer, der kann 20 sein, der kann 19 sein, der kann 18 sein, der kann 17 sein, darf nicht bei der U23-WM an den Start gehen, wenn er in einem World Tour Team fährt. Das führt dazu, dass es so kuriose Fälle gibt, wie Peter Sagan, 1990er Baujahr, fährt überragend über Jahre hinweg, darf nicht an den Start der U23-WM gehen, weil er schon World Tour oder Pro Tour fährt.
Aus deutscher Sicht ein Erik, wie heißt der, Rick Zabel dürfte auch nicht bei der U23 starten.
Jascha Sütterlin durfte ebenfalls nicht starten. Also die sind dann einfach gesperrt. Es ist nicht möglich. Also da dürfen dann wirklich nur Fahrer aus Kontinental- oder Pro-Kontinental-Teams fahren. Mhm. Was man da noch schön, oder da kann man auch noch mal schöne Verbindung zu Jan Ullrich herstellen. Also Jan Ullrich hätte auch nach seinem Weltmeistertitel im Amateurbereich 1993, ich meine in Oslo, hätte er 94 schon Profi werden können. Aber er wollte nicht Profi werden, weil er 94 noch mal gern bei der Junioren- oder bei der U23 Amateur-WM noch mal gern an den Start gehen wollte, um da noch mal sich zu beweisen. Mhm. Also es ist teilweise schon ziemlich kurios, dass dann 22-Jährige die U23 WM gewinnen, während 20-Jährige, die klar besser sind, das Seniorenrennen mitfahren. Aber das sind so, ja, so Spitzfindigkeiten, die hängen mit diesem aktuellen System zusammen.
UCI, wir hatten jetzt die Pro-Teams, wir hatten die Pro-Conti-Teams und darunter, falls wir da, um da den Bogen mal zurückzubringen nochmal, darunter gibt es dann die sogenannten UCI-Kontinental-Teams. Das sind dann schon sehr regionale Geschichten oder regionalere Geschichten. Team Stölting, glaube ich, ne? Hast du eben erwähnt. Ist genau. Ein gutes Beispiel dafür. Davon gibt es jetzt weltweit 154 Stück. Du hast gesagt, bis zum nächsten Mal lernst du die auswendig. Das finde ich sehr, 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 sehr herausragend von dir.
Inklusive aller Fahrer natürlich, Geburtsdatum inklusive.
Ja, und Name des Hundes.
Ja, und Name des Partneronkels.
Ja, wie hieß nochmal der Hund von Valverde? PT, ne?
Schappi.
PT.
Nee, wer? Itachi.
Wessen Hund war nochmal PT? Auf der Fuentes-Liste stand doch einer, da stand der mit PT drauf und das war doch der Hund von dem. War das Contador?
Na, Contador war AC.
Ah, das müssen wir. Ja, stimmt, aber das muss doch rauszufinden sein. Also, es gibt dann
war noch nicht die. Bei Basso sowas.
Ja, irgendeiner. Also, wenn wir heute schon die Dopingkiste aufmachen: Pity, Hund, Fuentes.
Pity, nee, Valverde, Pity. P-I-T-I.
Ja, sag ich doch. Ich kenne
auch. Ja, ich hab jetzt die französische Aussprache, habe ich jetzt da. Pity, P-E-T-I-T da. Aber what a pity. Ich weiß gar nicht, ob Pity da jetzt noch lebt. Also das ist ja mittlerweile jetzt auch schon 9 Jahre her.
Wie alt wird denn ein Hund? Keine Ahnung.
Weil ist er vielleicht very pity. Aber ich keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, aber dass ich das noch wusste. Manchmal tun sich ja auch Abgründe in meinem
Gedächtnis auf. Ich neige auch dazu, unangenehme Sachen manchmal zu verdrängen.
So,
wobei also wirklich deine frankophile Aussprache hat mich da jetzt wirklich auf den Holzpfad geführt.
Ja, das manchmal kommt der Frankophile in mir durch, aber dann verstecke ich ihn wieder ganz weit hinten. Das waren jetzt also ein bisschen so aufgeteilt mal diese kurz vorgestellt, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen und auch zu können, weil ihr habt, glaube ich, auch ein bisschen selber mitbekommen, selbst wenn man sich da vorher ein bisschen eingelesen hat und sich dann das nochmal anschaut und dann versucht, das wieder alles zu rekapitulieren, das ist einfach eine unfassbar komplexe Geschichte. Ich weiß auch nicht, warum das so komplex sein muss. Wie gesagt, man muss einmal die Dimension betrachten. Es gibt drei verschiedene oder die drei höchsten Arten von Teams, um das nochmal komplett kurz zusammengefasst haben, drei verschiedene von oben nach unten, immer regionaler werdend und immer größer werdend in der Anzahl der Teams, die vorhanden sind. Und dann gibt es natürlich passend dazu auch die unterschiedlichen Arten von Rennen. Kategorie 2, Kategorie 1 und aus Kategorie sozusagen. Beispiele dafür auch noch der höchsten.
Ich muss da jetzt auch nochmal dazwischen grätschen. Also ich habe mich vorhin vertan. Also es ist doch eine Kategorisierung 1 ist für die Rennen mit Pro-Kontinentalteams, 2 für die Kontinentalteams, weil ich das vorhin jetzt falsch gesagt habe. Beispielsweise Bayern-Rundfahrt ist ein Rennen der Kategorie 1, genauso wie jetzt beispielsweise das Etappenrennen rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, das ist auch ein Rennen der Kategorie 1.
Der Europe-Tour sozusagen.
Ja.
Und so
gibt wobei es ich jetzt gar nicht sicher bin, ob ich da jetzt wirklich das Richtige sage und ob man das nicht... Nein, jetzt... Oh Gott. Das war wieder falsch, aber ich glaube, das nächste Mal muss ich das richtig stellen. Die Bezeichnungen sind irreführend.
Ja, wie ihr seht, wir beschäftigen uns viel damit und wir blicken schon nicht mehr durch. Wie man das einem gemeinen Zuschauer in der ARD bald erklärt, das werden wir einfach mal bei der ARD anfragen, wenn die Tour de France läuft dort. Aber ihr seht, es ist sehr komplex.
Vielleicht ist es auch besser, wir werden das mal in schriftlicher Form kurz zusammengefasst.
Der Chris klärt sich also bereit, es mal in schriftlicher Form kurz zusammenzufassen. Das werden wir dann in den Shownotes verlinken, beziehungsweise dort reinsetzen. Merkt euch aber mal einfach, es gibt drei Arten von Teams und das ist schon ein guter Anfang. Und welches Rennen wann wo stattfindet, bedeutet eine Einstufung des Rennens und dann kann man immer mal schauen. Das bedeutet wiederum, welche Art von Teams eingeladen sind. Ich glaube, das ist jetzt mal einfach das so ganz runtergebrochen auf das Simpelste. Und bevor wir uns weiter um Kopf und Kragen reden, da brechen wir dann auch ab. Man sollte sich merken, es ist sehr komplex. Es lässt immer hier ein Türchen offen und da ein Türchen offen. Und das macht es auch manchmal nicht leicht zu verstehen, warum wer war gerade vielleicht eingeladen wird oder nicht eingeladen wird oder sich aufregt oder nicht aufregt. Und das macht es uns dann auch oftmals ein bisschen schwieriger. Gucken wir doch dann mal einfach so, was sich in den nächsten 2 Wochen vielleicht dann tut. Ist vielleicht dann auch nochmal eine gute Gelegenheit, sich zu blamieren bei den Rennen, die dort stattfinden.
Ja, es findet jetzt zumindest im Februar auch einiges weiter entfernt statt. Also da kommt jetzt beispielsweise die Dubai-Tour auf uns zu, die Katar-Rundfahrt. Katar war auch jetzt ist die Handball-Weltmeisterschaft. Da geht es dann gleich weiter mit der Katar-Rundfahrt. Mhm. Klassiker.
Dubai, falls wir das mal kurz sagen können, Dubai-Tour gehört zur Asia-Tour und ist da dann also ein UCI. Zweierrennen, also auf genau, Kontinentalebene.
Mit Kontinentalteam.
Kontinentalstatus, genau. Das ist dann die Tour Katar und die Dubai-Tour. Und so zieht es sich eigentlich mit relativ...
Oman kommt dann noch.
Ja, relativ kleinen Rennen durch bis Mitte Februar. Und Katar traditionell viele Sprintankünfte natürlich. Da wird
sehr großer Windeinfluss.
Ja, da in der Wüste wird es dann wahrscheinlich werden da schon die ersten Zeichen gesetzt von einem Degenkolb, von einem Greipel und so weiter und so fort. Ich denke immer noch, das ist auch so ein Aufgelauf. Danach Tour Oman.
Also so richtig los. Wirklich mit bedeutenderen Rennen geht es dann in Europa dann auch, wenn jetzt die World Tour Rennen im März dann losgehen, sei es dann Paris-Nizza oder auch Tirreno-Adriatico. Da stehen dann doch einige schon am Start und haben gewisse Ambitionen.
Aber wir können uns die Klassiker, die anfangen, Omloop oder Nüsblatt, ist dann so ein höherklassiges Rennen Ende Februar. Aber wir können uns...
Das ist dann wirklich der Aufgalopp zu den Kopfstein-Klassikern. Und ja, die Phase ist kurz, aber intensiv. Und Omloop und Nüsblatt ist dann schon so ein Rennen, wo man schon deutlich einen Fingerzeig erhält, mit wem im April dann doch zu rechnen ist.
Ja, und ich hoffe, denke, dass wir in 2 Wochen dann schon mal ein bisschen was mehr sagen. Vielleicht können wir dann, bis dahin sind ja schon ein paar Rennen angelaufen wieder, wenn es auch noch nicht heiß hergeht. Aber ihr habt auch an dieser Folge gesehen, wir müssen uns auch erstmal wieder einspielen, ne? Unser Wissen aus den Schubladen holen, um es dann präsentieren zu können und dann weiterzumachen.
Und ich prognostiziere bis in 2 Wochen dann auf jeden Fall den ersten Podestplatz von Alejandro Valverde.
Wieso? Gibt es ein Fahrradgeschicklichkeitsturnier bei der Grundschule, wo er war, oder was?
Nö, also, aber so ein Podestplatz wird er bis dahin schon eingefahren haben.
Ah, hast du jetzt einen Kaffeesatz gelesen, ja?
Ja.
Ja. Ja, dann. Was passiert, wenn nicht? Wenn das nicht passiert, dann musst du bis in 4 Wochen dann mal einen kleinen, winzigen Abriss dazu schreiben über die verschiedenen Teams, die Eingruppierungen und ja, wie das so ausschaut.
Mache ich sehr gerne.
Ja, okay. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich beim Chat. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei den Zuhörern jetzt des Podcastes. Wir bedanken uns fürs Flattern, wir bedanken uns für Spenden, wir bedanken uns für alles.
Wir bedanken uns natürlich vor allem bei der stationären Hilfe bei Christian, die diese Übertragung erst ermöglicht hat durch die lebenserhaltenden Maßnahmen, die da jetzt wirklich so am Leben gehalten wurden.
Was für lebenserhaltende Maßnahmen?
Nein, ich wollte noch mal einen schlechten Scherz über dein Alter machen.
Jetzt verstehe ich es auch. Du musst ein bisschen lauter sprechen, ich höre auch so schlecht im Alter. Ja, stimmt. Also wir bedanken der Pharmazie, die das hier ermöglicht hat, wie so vieles im Radsport, und ja, wünschen euch eine hoffentlich bald besseres Wetterzeit. Ich bin diese Woche 4-mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und 4-mal nass geworden. Ein Umstand, den ich bald anders haben möchte. Das soll sich ändern, bitte, in naher Zukunft. Und mit diesen warmen Worten geben wir zurück ins angeschlossene Funkhaus und bedanken uns und wünschen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Dem schließe ich mich an. Ciao.